Name ist Martin Kamphaus. Ich komme aus Holland. Ich bin tatsächlich tibetischer Buddhist gewesen für eine Zeit von gut 7 Jahren. Habe voll darin gelebt, vielleicht wie es heute auch ist, dass vielen westliche Menschen darin suchen und das dann so mit ganzer Kraft tun, wie sie vielen in Asien gar nichts machen. Doch ist der Buddhismus eine Kraft, eine Wirksamkeit, die hier um sich greift. Vielen suchen nach irgendwelcher Macht und Wirksamkeit, die ihnen Erleuchtung, also eine ganz gute Erfahrung, beibringt. Erleuchtet durch Buddha ist das Thema. Ich möchte das, also den Referat anfangen mit einem Bibelvers, und zwar in Epheser Kapitel 1, Vers 18 heißt es: Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Zwei Unterschiede zwischen Buddhismus und Christentum möchte ich anhand dieses Verses hervorgeben. Eins, Christen brauchen einen Gott, der ihnen erleuchtete Augen des Herzens gibt. Wie wir schon gehört haben, Buddhisten brauchen keinen Gott. Sie glauben, die Erleuchtung ist schon in ihnen vorhanden. Zweitens sind die erleuchteten Augen des Herzens zu einem bestimmten Zweck gegeben, nämlich damit sie etwas von der Hoffnung erkennen und von der Herrlichkeit, die sie in Christus bei Gott haben. Letztlich geht es bei den Christen darum, einen real existierenden Gott, der zunächst mal außerhalb von uns zu denken ist, begegnen werden. Buddhisten glauben, dass Erleuchtung ein Selbstzweck ist, eine Erfahrung, ein Zustand, wo man ganz und gar drin aufgeht, wo man sich drin verliert, wo man nicht mehr die Erfahrung des eigenen Selbst, der eigenen Unzulänglichkeit macht. Denn genau das, sagen Buddhisten, steht im Wege. Nun können wir, wenn wir diese Frage stellen, erleuchtet durch Buddha, ganz leicht auch dazu geben oder dazu denken, erleuchtet durch Christus. Denn dieses Thema erleuchtet ist irgendwie in. Wir möchten eine besondere Erfahrung machen, eine besondere Begegnung. Und wir möchten dadurch uns selbst vielleicht eine Weile vergessen. So zitiere ich auch ein Buch aus einem Buch, wo das auch gesagt wird: Wir sind alle Manifestationen des Buddha-Bewusstseins oder des Christus-Bewusstseins, nur wir wissen es nicht. Also ob Buddha-Bewusstsein oder Christus-Bewusstsein wird in vielen Menschen gedacht als genau dasselbe. Christus sei auch eine Kraft, wie Buddha eine Kraft ist. Und man könne das durch den Religionen hinweg mit alle vielleicht Vertreter der verschiedenen Religionen ausfüllen. So kommt auch diese Frau auf den Film hin zu diesem Punkt, dass sie sagt, ja, also ich bin durch den Buddhismus zu dem Verständnis gekommen über die anderen Religionen. Weil in diesem Licht kann ich alle anderen Religionen auch einordnen. Als ein Kraft, wie Buddha ein Kraft ist. Ich selbst spreche als Buddhist schon davon, dass Buddhismus eine Kraft ist. Wir sind hier vielleicht bemüht, Erfahrungen zu machen, die uns weg vom Trott des Alltags bringen. Wir sind im Alltag manchmal ganz schön gefangen. Ich kann mich erinnern, als junger Mensch, bin zur Schule gefahren mit dem Fahrrad, in Holland gab es ganz häufig Nebel, bin da durchgefahren und das war dann meine Sicht. Ich dachte, das ist eine enge Welt, ich möchte Erleuchtung, ich möchte irgendwie einen Durchblick haben. Ich möchte mehr als diesen Trotz jeden Tag zur Schule und so weiter. So hat sich so eine Sehnsucht nach mehr in mir entwickelt. So geht es vielen, sind wir ehrlich. Und diesen Trotz scheint auch in den Kirchen vorhanden zu sein. Da ist häufig das Bild, wie auf diesem Bildchen ist in der Evangelischen Akademie, wo der Pfarrer gar nicht so froh reinschaut und sagt, ich begrüße Sie zu unserer Tagung, haben Christen Grund zur Freude und bin gespannt auf unsere Ergebnisse. Nun, für vielen sieht Kirche so aus, für mich damals auch, da schien mir nichts zu laufen. Wenn ich das verglichen habe mit den bunten Farbenpracht, die bei den Tibetern gerade so abläuft, dachte ich, mir scheint da mehr dahinter zu stecken. Da kann ich es erfahren. Und das möchtest du doch. Du möchtest aus diesem Alltagstrott besondere, erleuchtete Erfahrungen machen. Dabei ist der Unterschied zwischen Buddha und Christus doch viel größer, als wir denken. Wir kennen alle das Bild des Christus am Kreuz, das steht zentral im christlichen Glauben, dieses Leiden. Buddhisten würden es nicht verstehen. Sie sagen, wenn der Guru der Christen so leidvoll stirbt, muss er noch was nicht verstanden haben. Denn sie wollen frei von Leiden werden. Und er leidet gerade bei seinem Tod. Das ist schlimm für ihn, in ihren Augen. Und sind wir ehrlich, wir möchten selber. Niemand möchte leiden. Wir möchten davon frei werden. Aber dieser Jesus, als er lebte, hatte seine Zeugenschaft bei seiner Taufe als eine Stimme gehört und die Menschen darum auch. Und diese Stimme sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wenn wir das dann vergleichen mit so einer Buddha-Statue, dann sagen vielen, zunächst mal ist das harmonischer oder drückt mehr Harmonie aus, mehr Ruhe. Und wenn wir dieses Bild, das ist ein typisches Bild, so ein Gäste des Buddha, wo er die Erde berührt, betrachten, dann will das Bild auch was zum Ausdruck bringen. Nämlich, es soll geschehen sein, als der Buddha diesen Zustand der Erleuchtung erlangte, dass er dann die Erde berührte und sagte, die Erde ist mein Zeuge. Die Erde. Und das ist etwas, was wir nicht erwarten. Denn wir glauben, Buddhismus sei etwas, was strebt nach einer himmlischen Erfahrung, nach einer Erfahrung über das Normale hinaus. Tut's auch. Aber letztlich ist es eine Erfahrung, die sich verbindet mit dieser Erde. Meine Frau möchte etwas vorlesen aus unserem Buch, wie meine erste Erfahrung mit dem Buddhismus war.
Wir begriffen, dass die buddhistische Lehre nicht mit dem Verstand zu erfassen ist. Im Gegenteil, wir mussten unseren Verstand aufgeben und Platz machen für ein alles übersteigendes, intuitives Wissen. Die Geschichten des Lama, die er erzählte während der Lehren, dienten dazu, unseren Widerstand zu brechen und uns eines Tages in Nichts, in Nirvana aufgehen zu lassen. Vielleicht, so dachte ich, würde die angestrebte Lehre oder das Nirvana eines Tages von mir selbst entdeckt werden. Mir schien sogar, dass ich nach einiger Zeit die Lehre schon erfahren konnte. Nachmittags wurde in einer kleinen Gruppe über verschiedene Themen gesprochen. Die Anfänger konnten dann den erfahreneren Teilnehmern Fragen stellen. Wenn es um das Nirvana ging, waren die Antworten immer sehr vage. Das war absichtlich so, denn, so hieß es, über das Nirvana könne man nichts sagen. Man könne es nur erfahren. Es könne sogar plötzlich über einen Menschen kommen. Vielleicht würde das geschehen, wenn man einen völlig gelösten Blick hätte, durch alles hindurchschaue und sich in dieser ganz anderen Perspektive der Realität verlöre. So bemühte ich mich andauernd um diesen ganz besonderen Blick. Und einmal, als ich ohne etwas zu fixieren in die Landschaft schaute, meinte ich, eine fantastische Erfahrung zu machen. Ein anderes Mal saß ich, versunken in tiefer Meditation, im Tempel, als auf einmal meine körperlichen Grenzen wegzufallen schienen und ich mir wie ein viel größeres Geistwesen vorkam. Das waren ganz sicher besondere Schritte, so dachte ich, auf dem Weg zur Erleuchtung. Kleine zwar, aber immerhin.
Das sind Erleuchtungs- oder Nirvana-Erfahrungen. Und es wurde uns gelehrt, dass diese Erfahrungen sich so ineinander reihen sollten, dass man immer bleiben würde in dieser Erfahrung. also immer aufgelöst sei in dem All oder dem Nichts. Ich habe das probiert, ich habe mich selbst praktisch in diese schwierige Haltung hineingequetscht, um diese stabile Sitz zu bekommen, um diese Erfahrung bleibend halten zu können. Deswegen soll man auch so sitzen. Es ist ganz wichtig, dass die Orientierung auf Erfahrung im Buddhismus zentral steht. Wenn man eine gute Erfahrung hat, dann ist man im Einklang mit sich und mit der sich umgebende Kosmos und ist diese Auflösung in dem All oder Nichts mehr. Und darin soll man verweilen. Man könnte vielleicht ansatzweise diesen Zustand folgende Weise erklären, es wäre wie wenn ein Tropfen im Ozean fallen würde. Wir sind ein Tropfen und wir würden nichts mehr von uns zurückfinden als nur Wasser, wenn wir im Ozean fallen. Als der Lama bei unserem ersten Kurs anfing zu lehren, sagte er in englischer Sprache, und ich lese das jetzt auf Deutsch, die sogenannte Herz-Sutra auf. Da heißt es folgendermaßen, Shariputra, einer der wichtigsten Lehrer, Schüler Buddhas, auf diese Weise sind alle Phänomene leer, ohne Eigenschaften nicht hergestellt. Da in Shariputra gibt es in der Leerheit keine Formen, keine Empfindungen, keine Wahrnehmungen, keine geistigen Formkräfte, kein Bewusstsein, kein Auge, keine Ohren, keine Nase, keine Zunge, keinen Körper, keinen Geist, keine Formen, keine Töne, keine Gerüche, keine Geschmäcker, keine berührbaren Objekte und keine anderen Phänomene. Alles ist leer. Leer, so sagt man als Buddhist, von eigenständiger Existenz. Da ist eigentlich nichts. Wenn ich eine Erleuchtungserfahrung weg von meinem Trotz im Alltag machen will, dann beschreiben Buddhisten es doch was anderes. Sie sagen, wir müssen weg vom Leiden kommen. Denn Grundsatz in der buddhistischen Lehre ist die Aussage, das Leben ist Leiden. Ganz kurz, das ist die erste grundlegende Lehre Buddhas. Und das ist praktisch da, wo man draußen ist. Du kannst es ganz auflegen. Nur um einen Überblick zu bekommen, das ist, man könnte sagen, Grundmuster vom buddhistischen Denken. Es fängt dabei an, dass man diese Existenz, sich selbst und alles, was einem gibt, als Leiden einschätzt und sagt, da muss ich hinauskommen. Und das Hinauskommen geht nur deswegen, wenn ich also praktisch die Ursache des Leidens in mir sehe, wie der Dalai Lama es auch formuliert hatte. Und wenn ich die Ursache des Leidens dann versuche aufzuheben, indem ich mich zurückziehe in Meditation und dann auch einen Weg gehe zur Aufhebung des Leidens, und das ist dieser heilige achtfache Pfad. Und nun werden Dinge aufgelistet, wo man ganz viel leisten muss. Und es ist wirklich unglaublich, was Buddhisten, gerade auch die Tibeter, leisten für ihre Religion. Sie geben Almosen, sie sammeln Geld. Ich war gestern bei einer Tibeterin, die tatsächlich Christin geworden ist, in der Schweiz. Und sie sagte, also auch ich muss meine Landesgenossen, die Buddhisten sind, bewundern. Sie geben alles dafür. Innerhalb kürzester Zeit hat die buddhistische Gemeinschaft der Tibeter in der Schweiz 100.000 Franken gesammelt, damit sie den Dalai Lama für ein paar Stunden einladen. Kein Problem für sie. Sie machen das. Sie geben alles. Sie werfen sich hin. Sie tun das als eine buddhistische Praxis, sich zu reinigen. Wir sehen mit Tibeter die Pilgerwege lang, sich lang auf den Boden werfen. Ich habe es auch gemacht. 60.000 Mal habe ich mich an einen heiligen Ort hingeworfen, um mich zu reinigen. Sie müssen praktisch alles, was sie verbindet mit der Vergänglichkeit, aufgeben. Und da sind auch Praktiken dabei, die ganz schön happig sind. Gestern sagte diese Tibeterin, dass wenn Frauen Nonnen werden wollen, dann werden sie geschwängert. Sie müssen das Kind austragen und es selber umbringen. Und dann sind sie praktisch ein Zyklus eines Geburts oder eines Todes, haben sie durchgenommen für sich. Und haben damit die Vergänglichkeit gezeigt und damit ausgeschaltet, denn sie dürfen keine Emotion dieses Kind gegenüber haben. Denn eine Emotion wird eine Bindung mit dieser Welt sein. Also, das würde eine ganz tief führende Praxis sein. Viele Nonnen, die wirklich dann Nonne werden, haben das tun müssen. Das sind geheime Dinge, die werden natürlich nicht von sich gegeben. Wenn das ins Licht der Welt kommt, dann würde was los sein. Aber so geben sie alles für ihre Religion. Das will ich heute nicht sagen. Teile dieser Sachen sind in unseren Augen ganz schön grausam. Aber aus ihrer Sicht tun sie es, um frei zu werden. Nun, ich selber bin 7 Jahre Buddhist gewesen. Ich will ganz kurz erzählen, wie es dann kam, dass ich Christ wurde. Wir waren zusammen, meine Frau und ich, auf einer Weltreise. Wir waren auch noch in Indien gewesen, um den Buddhismus praktisch noch ein Stück weit zu leben. Aber dann in Australien eingeladen, ganz unerwartet, in eine Gemeinde. Am Ende lud eine Frau uns für ein Gebet ein und ich stand dabei während dieses Gebets und sah zu, wie meine Frau, sie war Esoterikerin, nannte sich aber Christin, tatsächlich ihr Leben Jesus gab. Und ich stand dabei und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Also ich habe schon ein Gespür dafür gehabt, was läuft da ab. Dann drehte sich die Frau nach diesem Gebet sofort zu mir um und fragte, darf ich auch mit dir beten? Nun, mir ging es da eigentlich sehr gut, aber ich wollte auch mal ein christliches Gebet ausprobieren. Ich habe schon auch mal gebetet, das Buddhist, also ich kannte Gebet. Dann fing sie an, sie betete, auch der Pastor, der war auch dabei, betete auch. Dann fragte sie, ob ich ihr ein Gebet nachsprechen könnte. Ich dachte, können wir ausprobieren. Dann fing sie an und eine der ersten Dinge, die sie dann betete, war, ich solle alle meine anderen Religionen loslassen. Da ging es mir nicht mehr gut. Ich war ganz empört, ich stand mit geschlossenen Augen und ich soll das Gebet nachsprechen. Mein erster Gedanke war nein. Aber zu gleicher Zeit fiel mir ein Satz des Buddha ein, den er gesagt haben soll, dass wenn jemand dir was Wichtiges sagt oder lehrt, prüfe du dann selbst. So fing ich an zu prüfen. Und ich stellte fest, dass dieser Jesus, wozu diese Frau betete, tatsächlich da war. Und ich merkte, im Verhältnis zu meinem Widerstand in mir war er, der von außen auf mich zukam, größer. Er war wahrer und er war klarer. Und als ich das dann feststellte, wollte ich ehrlich sein und sagte, okay, ich lasse alle meine andere Religion los. Nun, ich erzähle es ganz verkürzt, aber es war tatsächlich ein ganz kurzer Moment, eine Begegnung, die eine absolute Wende in mein Leben setzte. Dabei war noch nicht von heute auf morgen mein ganzes buddhistisches Denken weg. Das war noch voll da. Ich habe noch Jesus verglichen mit anderen Gurus, mein Guru und so weiter. Aber dennoch hat Jesus mich und auch meine Frau, die Esoterikerin war, Schritt für Schritt daraus geleitet. Und ich habe entdecken können, er ist es, Jesus ist es, das heißt die Erleuchtung. Ich könnte sagen, das war vielleicht ein Stück weit meine christliche Erleuchtungserfahrung. Ich habe da immer gedacht, als Buddhist strebe ich danach, dass auch Licht von außen, und da werden wir danach noch ein Lied, was wir jetzt gerade singen werden, noch darauf zu sprechen kommen, dass Erleuchtung tatsächlich auch etwas ist, was von außen kommt. Es kommt nicht nur von innen. Aber ich habe da gedacht, das Licht Buddhas, das Licht der Erleuchtung soll in meinen irdischen Zustand fallen. Und als Jesus zu uns kam, merkte ich, er ist das Licht, was in meinen irdischen Zusstand fällt. Ich will zusammen jetzt ein Lied singen. Welches Lied? Nummer 2 auf den Blättern. diesem Film wurde gesagt, aus christlicher Sicht würden Buddhisten nach einer Ewigkeit ohne Gott streben. Können wir uns das vorstellen? Als ich das hörte, muss ich sagen, war ich selber auch getroffen. 1 Milliarde Menschen, die sich damit auseinandersetzen und die sich in den Geist des Buddhismus taufen, hineinbegeben und in diese Strömung der Gedanken sich leer machen zu müssen, um erleuchtete Erfahrungen zu machen, eingeschlossen sind. Ich möchte einen nächsten Bibelvers lesen, wo auch etwas mit Erleuchtung drin steht. In 2. Korinther 4, Vers 6 heißt es, Gott, der das sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unseren Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Dass durch uns entstünde Erleuchtung. Diese Erleuchtung hat natürlich nichts mit der Erleuchtung Buddhas zu tun. Wir sollen mit daran tätig sein, andere Menschen diese Erleuchtung im Angesicht Christi zu verkünden. An 1 Milliarde Menschen, die auf andere Weise nach einer anderen Erleuchtung suchen. Wenn wir da selbst daran tätig werden sollen, Erleuchtung zu bewirken, müssen wir ja selbst auch erleuchtet sein. Bei den Buddhisten ist es auch so. Wir haben gehört, dass die Buddhisten als erstes glauben, dass Erleuchtung etwas ist, was in ihnen ist. Ja, das ist die eine Seite. Aber wenn wir erleuchtet durch Buddha ernst nehmen, heißt das auch etwas, was von außen auf den Menschen übergeht. Und das ist ein Aspekt, was oft nicht verstanden wird. Dieser Aspekt, dass die Erleuchtung nur in sich selbst zu finden ist, ist hauptsächlich in der ursprünglichen Lehre Buddhas zu finden, diese Hinayana-Strömung. Aber heutige Buddhisten machen nur ein Zehntel aus. Die meisten stecken in diese andere Strömung, Mahayana und Tantrayana, vor allen Dingen Mahayana. Und in Mahayana glaubt man, dass man zusätzlich, um diesen Zustand der Erleuchtung zu erlangen, eine Kraft von außen anbeten kann. Und da sehen wir all diese Bilder, auch auf diesen Filmen, von Menschen, die da in so eine religiöse Stimmung Opfergaben bringen und so weiter, weil sie erwarten, dass von außen eine Macht Buddhas auf sie übergehe und sie erleuchte. Also ist da auch etwas, was von außen geschehe. Und das ist nicht nichts. Da steckt was dahinter. Das habe ich an den Leibe erfahren. Nun, vielleicht ganz kurz zu meiner Geschichte. Ich habe selber erwartet, dass der Dalai Lama mir eine Übertragung geben kann von erleuchteter Kraft oder auch Energie. Die Elke wird uns vorlesen, wie ich dasselbe so erfahren habe in meiner Begegnung mit dem Dalai Lama.
Ja, vielleicht werdet ihr euch wundern, was ich hier immer vorlese. Das sind Ausschnitte aus dem Buch, das wir geschrieben haben. Ich war Buddhist, wo unsere persönliche Geschichte einfach drin beschrieben ist, wie wir beide im Buddhismus und Esoterik gelebt haben und dann zu Jesus gefunden haben. Und da beschreibt der Martin hier, dass er eines Tages dem Dalai Lama begegnete. Eines Tages besuchten wir eine Konferenz in London, auf welcher der Dalai Lama unterrichtete. Ich war gespannt auf die erste Begegnung mit ihm. Seine Unterrichtsstunden, abgehalten vor etwa 500 Nachfolgern, waren allerdings äußerst anspruchsvoll. Weil ich von seinen hochphilosophischen Reden nahezu nichts verstand, machte sich ein Gefühl von Frustration in mir breit. Mit den vielen anderen hoffte ich deshalb sehnlichst, wenigstens einen einzigen Blick dieses Mannes geschenkt zu bekommen, der als eine Inkarnation von Avalokiteshvara gilt, dem Buddha des Mitgefühls. Hinter den einfachsten Aussagen dieses Mannes vermuteten wir oft ungeahnten Tiefgang. Er sagte von sich selbst, dass er noch nicht erleuchtet sei und es ebenso wie wir nötig habe, jeden Tag zu meditieren. Wir hielten ihn für einen Bodhisattva, jemanden, der auf die vollendete Buddhaschaft verzichtet, um all den leidenden Wesen auf dem Weg zur Erleuchtung zu helfen. Am fünften und letzten Unterrichtstag hatte der Dalai Lama Geburtstag. Verschiedene Menschen fragten ihn, was sie ihm denn schenken könnten. Nachdem wir ihm ein Geburtstagslied gesungen hatten, erklärte er, dass er als Mönch nichts Materielles brauche. Er verlangte nur eines: Gebt mir eure Herzen. Dazu war ich sofort bereit. Jetzt lese ich ein Stück weiter, wo der Martin dann in Indien ist. Und er hat tatsächlich dem Dalai Lama ein Geschenk machen lassen, nämlich eine Kerze, eine große Kerze in Herzform. Und die möchte er dem Dalai Lama in persönlicher Audienz überreichen. Und da heißt es hier: Mit klopfendem Herzen und einem Geschenk, das ich speziell hatte anfertigen lassen, saß ich ehrfürchtig im Wartezimmer. Das Geschenk war ein Kerzenständer in Form eines Herzens, womit ich die Gabe meines Herzens symbolisch darstellen wollte. Während ich in ängstlicher Erwartung dastand, holte der Sekretär den Dalai Lama herein. Er kam unerwartet schnell auf mich zu. Denn noch bevor ich mich in üblicher Weise auf den Boden werfen konnte, hatte er bereits meine Hand ergriffen. Er schaute mir tief in die Augen und fragte, während er mir freundschaftlich auf die Schulter klopfte, wie es mir ginge. Ich stammelte nur einige unbeholfene Worte und bot ihm mein Geschenk an. Es war, als ob alle Probleme sich in seiner Gegenwart zu relativieren begannen. Ich war so fasziniert von seiner Persönlichkeit, dass ich kaum noch Worte fand. Zum Schluss erkundigte er sich nach meinem Retreat, also einem Rückzug, und fragte, wie viele Mantren das Vajrayogini, der zornigen weiblichen Buddha-Figur, ich ausgesprochen hätte. Mir kam es vor, als hätte die Anzahl eine Bedeutung für meinen geistlichen Stand. Er lobte meine Bemühungen, ermutigte mich weiterzumachen und verabschiedete mich herzlichst.
Und hier kommen wir auf eine ganz andere Ebene, die nicht so bekannt ist, aber sehr prägend, wo gerade hier im Westen Menschen interessiert werden. Die Ebene der Madhi. Auf dieser Ebene heißt es tatsächlich, je mehr Mantren man sagt, je mehr Aktivität man entfaltet, je mehr Segnung oder Erleuchtungserfahrung wird ein Zuteil von außen. Und nach dieser Begegnung mit dem Dalai Lama hatte ich da auch so eine ganz besondere Erfahrung, wo ich dachte, das ist es. Aber ging wieder weg und dachte, jetzt musst du so viel praktizieren wie den Dalai Lama, damit du immer in dieser Erfahrung bleiben kannst. Das ist das ewige Hin und Her, wo Buddhisten dann drin stecken. Diese Ebene der Magie steckt auch in dem Gründer des Buddhismus namens Padmasambhava, ein Großmagier. Wir sehen hier eine Statue von ihm. Diese Statue steht im Tempel des Dalai Lama in Nordindien. Es heißt von dieser Figur, der im 800 nach Christus lebte, der Legende nach soll er sich selbst gezeugt haben und auf einer Lotusblüte geboren worden sein. Er meditierte auf Leichenstätten, traf sich dort mit grauenhaft aussehenden Hexen und soll sich von dem Fleisch der Verstorbenen ernährt haben. Seine Zauberkräfte galten als unbegrenzt. Er flog durch die Luft, sprach alle Sprachen, kann alle magischen Kampftechniken, konnte jede beliebige Gestalt annehmen. Wahnsinn! Hier läuft was ab. Hier scheint was zu wirken. Auf dieser Ebene sagen wir, das geht uns was weit natürlich, gerade christlich erzogen. Diese magische Schiene wollen wir nicht ganz so annehmen, ob schon die Gruftis auf den Friedhöfen sitzen, vielleicht noch sich gerade nicht von dem Fleisch der Erstorbenen ernähren. Da kommt es auf eine Ebene, wo es hier annehmbar scheint. Also können wir doch ausprobieren. Und da läuft auf vielleicht etwas kleinere, unschuldig scheinendere Phase, das, was dort im Großschal angeboten wird. Hier geht es um eine unsichtbare Welt, die man anzapft. Die Bibel sagt auch, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Die Bibel sagt, dass Gott im Himmel, wir hier auf Erden leben und dass es eine Sphäre der Luft gibt, wo wir uns, also wo wir, wenn wir uns dafür öffnen, Erfahrung mitmachen können und das auch tun. Wenn wir durch Meditation oder Yoga auf diese magischen Praktiken uns diese Welt öffnen, werden wir Power erfahren, die uns so ein Blitz oder so eine Erleuchtungserfahrung vermitteln soll. Und wenn wir das machen, sagen wir, wow, das ist was Göttliches. Vielleicht tun wir das auch, indem wir den Namen Jesu anrufen oder den Heiligen Geist anrufen und anbeten und meinen, auch so eine Blitzerfahrung machen zu können. Und dann, das ist es, da will ich drin bleiben. Und hier kommt diese Art des sich Öffnens auf eine Ebene, wo wir es annehmen, sogar in christlichen Kreisen hinein, wo die Praxis des Buddhismus, losgelöst von seiner eigentlichen Religion, von seiner eigentlichen Lehre, hinüber transportiert wird. So las ich neulich in Time Magazine, da wurde das Thema Meditation beschrieben. Und da wurde es wissenschaftlich untersucht, dass man Theta-Wellen feststellen konnte und jene sagte, wenn jemand krank ist und meditiert, dann kommt er zur Ruhe. Wird weniger krank werden, kann man untersuchen. Es wirkt. Und das ist das Wichtigste. Es wirkt. Und wenn wir etwas Wirksames erfahren, sagen wir schon bald und ganz leicht, auch locker von Hocker, wenn es wirkt, ist es in Ordnung. Sowieso, wenn es losgelöst ist von seiner eigentlichen Religion. In diesem Time Magazine Artikel wurde der Dalai Lama natürlich befragt, was er davon halte. Er wird noch immer als höchste Autorität über dieses ganze Thema Meditation akzeptiert und befragt. Und für ihn ist es kein Problem, wie wir auch in diesem Film hörten, dass der Buddhismus so anpassungsfähig ist, für ihn ist es kein Problem, auf eine ganz andere Art und Weise, losgelöst von seiner eigentlichen Lehre, mit H, um etwas anzubieten, was dennoch die Energie, die Wirksamkeit des Buddhismus vermittelt und Menschen offen macht für die Erfahrung und den ganzen Erfahrungsbereich, was dahinter steckt. Der Dalai Lama hat ja in Graz, haben wir auch gesehen, eine große Einweihung abgehalten, das sogenannte Kalachakra-Ritual. Und in dieser Einweihung wurde, es wurde schon angesprochen, ein Mandala gelegt. Ein Mandala ist eigentlich eine Abbildung der unsichtbaren Realität Kalachakras. In dieses Mandala soll er im Zentrum wohnen. Und wenn wir uns auf ein Mandala konzentriert haben als Buddhisten, glauben wir durch das Mittelpunkt in diese andere unsichtbare Welt Kalachakras hineintreten zu können, um erleuchtende Erfahrungen zu machen. Da wurden wir dann erleuchtet durch Buddha. Diese Gestalt vielleicht noch etwas näher betrachtet. Es ist eine Gestalt mit mehreren Armen. Und das ist eine von vielen Buddha-Manifestationen, also Äußerungsformen des Buddha. Und jetzt kommen wir auf eine Ebene, wo tatsächlich geglaubt wird, dass es Buddha-Wesenheiten gibt, die Erleuchtung spenden. Und dass durch diese Kalachakra als Herr der Zeit oder Herr dieser Welt buchstäblich. Er hat mehrere Armen, hat eine Partnerin in inniger Umarmung. Das besagt, dass Sexualität ein zentrales Mittel ist auf dem Weg zur Erleuchtung. Also Sexualität, sagt auch der Dalai Lama, kann ein Mittel sein, interessant, oder? Kann ein Mittel sein, um Erleuchtungserfahrung zu machen. Das sind viele angesprochen. Wenn wir aber diese Figur dann nochmal uns ganz genau vor Augen malen, dann sehen wir, dass sie vier Gesichter hat. Und jetzt kommen wir in der hinterliegende Philosophie des Tantra-Buddhismus, wo der Dalai Lama drin lebt. Und da wird uns klar, wie sie auch weltverbunden ist. Zwei der Gesichter Kalachakras sind friedlich, wie man sich einen Buddha vorstellt. Zwei andere aber zornig, aber richtig dämonisch, was Beängstigendes. Sieht man auf diesem Bild. Das besagt, dass innerhalb dieser ganzen Gestalt das Friedliche und das Zornige seinen Platz hat. Es gibt ja auch friedliche Buddha-Manifestationen und zornige. Hier vielleicht noch ein Bild von so einem zornigen Buddha-Statur. Hier Buddha-Manifestation. Wir erwarten gar nicht, dass es ein Buddha ist. Wir würden sagen, es ist ein Dämon. Nein, es ist ein Buddha. Es besagt, dass die Gesamterleuchtung eben das Friedliche und das Zornige in sich birgt. Also muss ich, um erleuchtet zu werden, nicht nur die friedlichen Aspekte meines Selbst akzeptieren und herausschälen, sondern ich muss auch die zornigen Aspekte meines Selbst als Teil der Gesamterleuchtung sehen. Und hier kommen wir in eine spirituelle Sicht, die diese Welt in seinen Gegensätzen erklärt. Diese Sicht finden wir auch in der Esoterik, dieses Symbol des Taoismus, des Yin und Yang wieder. Da sehen wir das Schwarze und Weiße, das Dunkle, das Helle, das Männliche und Weibliche, das Gute und Böse, ist in ein Ganzes untergebracht. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ja so, dass wir in dieser Welt Gut und Böse kennen, Licht und Dunkel kennen. Wir kennen nicht anders. Aber hier kommt es aus einer spirituellen Sicht aus der Geisterwelt über uns und bestätigt, dass wir all diese Gegensätze in Fülle leben müssen. Und hier wird praktisch das Weltliche, praktisch religiös gesehen, aufgeschmückt und können alle Erfahrungen, die wir hier machen können, gute und böse, Sexualität oder Nicht-Sexualität, was auch immer, als Teil des Ganzen ausgeübt werden. Interessant. Hier sehen wir, dass der Buddhismus in einer spirituellen Sicht eben das ganz Weltliche umfasst. Diese spirituelle Sicht, ich habe es schon gezeigt, kommt eben aus dieser unsichtbaren Welt. Aus christlicher Sicht, das deckt was dahinter, erleuchtet durch Buddha. Was sagt aber die Bibel bezüglich Gott? Sie sagt schlicht, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Sie hat eine ganz andere Sicht von Gott oder dem Göttlichen oder was auch immer. Gott selbst ist nur Licht. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Wenn wir ehrlich sind, sagen wir, da passen wir. Wir können doch einem nur hellen, leuchtenden Gott gar nicht begegnen. Wir, die wir eben in Licht und Dunkelheit, in Gut und Böse gefangen sind. Wir können die Sphäre des Himmels uns gar nicht vorstellen, nicht ausmessen. Wenn wir ehrlich sind, ist es da nicht so, dass wir manchmal denken, oh, im Himmel muss es ganz schön langweilig sein, wenn es nur Licht ist. Wir haben gar kein Vorstellungsvermögen von dem, was da ablaufen wird. Wir können es heute zunächst mal hier glauben, annehmen, als etwas, was alle unsere Erfahrungen übersteigt. Buddhismus kommt hinein und will die Erfahrung selbst zur erleuchtenden Erfahrung machen. Erleuchtet durch Buddha findet zum Beispiel statt in dem Kala Chakra oder andere Buddha-Manifestationen als erleuchtende Spender angenommen werden und man da sich von segnen lässt. Und ich kann sagen, ich habe da Erfahrung gemacht. Ich habe zum Beispiel in India ein Monat lang, ohne mit Menschen zu reden, in diese Hütte verbracht und habe da diese Wesenheiten angebetet. Und da habe ich was erfahren. Da läuft was ab. Da geschieht was, wenn man diese Sichten übernimmt und sich segnen lässt von Wesenheiten, die aus anderen Sphären kommen. Da habe ich diese Erleuchtungsaspekte bekommen, aber auch die andere Seite, dass ich versucht habe, mich auch mit dem Bösen zu vereinen. Das kann man vielleicht in diesem Bild etwa sehen. Meine Frau hat es gemacht, dass wir auf Reisen waren. Das war noch vor unserer Bekehrung. Wir haben schwierige Zeiten gehabt, während wir eine Weltreise machten. Und hier in Indonesien, ich habe mich versucht, immer in Meditation, in Ruhe zu begeben. versuchte ich, die Erleuchtung zu erlangen. Aus tantrischer Sicht war ich hier die Erleuchtung näher als vielen, die nur friedlich da sitzen. Hier versuchte ich nämlich, die zornigen Aspekte meines Selbst in mir aufzunehmen, um so die größere Erleuchtung in mir aufzunehmen. Aber es ging mir, ganz ehrlich gesagt, sehr schlecht. Ich wusste gar nicht mehr Rat, ich wusste gar nicht, wie ich weiterkommen sollte, aber Gott wusste es und hat uns dann 2 Monate nach dieses Bild gerufen und klargemacht, wer er sei. Vielleicht noch ganz kurz. Buddha ist ein Zustand der Erleuchtung. Dieser Zustand geht man auf, da verliert man sich drin. Buddha ist unerschütterlich, er bewegt gar nicht, wenn auch eine Kanone neben ihm abgeschossen würde, würde er sich nicht rühren. Jesus selbst nahm fleischliche Gestalt an. Und es ist herrlich, was über ihn geschrieben steht. Er musste selber, obschon er Gottes Sohn war, vieles durchmachen. Es heißt, Jesus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tode retten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Diesen Jesus, der hat geschrien und gerungen, sehen wir ihn da schreiend, betend, flehend zu diesem Gott, um ihm treu zu bleiben. Dagegen Buddha, rührungslos, keine Bewegung, wie Steinern. Nachträglich muss ich sagen, es tut mir denken an die Vision Hesekiels, die vorausschaute und prophezeite, was uns gegeben wurde. Da heißt es in Hesekiel 11, Vers 19, Gott will ihnen, dazu gehören wir, ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben. Ein fleischernes Herz, was voller Rührung und Bewegung ist Gott gegenüber und ihm treu bleibt, auch wenn Not und Leiden auf uns zukommen. Und das geht nicht ohne Leid und Not, wenn wir als Christen Jesus nachfolgen wollen. Ich möchte zum Schluss kurz eine Geschichte vorlesen von einem David Tenzin. Er war Buddhist von Kind an, tibetischer Buddhist. Er wurde angebetet von vielen, weil er als Inkarnation angenommen wurde. Als kleines Kind wurde er schon von den Menschen angebetet, aber er las dann irgendwann die Bibel und wurde Christ. Dann sagt er und schreibt hier, ich wünschte von nun an nur noch David gerufen zu werden, weil der Glaube Davids mir ein Vorbild war. Ich habe hohe Philosophie und Logik und alle Lehren des Buddhismus studiert, aber Frieden und Freude sind erst durch Jesus in mein Herz gekommen. Ich habe erkannt, dass er allein die Macht hat, Sünden wegzunehmen und ein ewiges Leben zu schenken. Seit ich zu ihm gekommen bin, hat sich in mir etwas verändert. Wenn ich Unrecht tun will, wie es früher tat, spüre ich in mir ein Zögern und Angst befällt mich. Tue ich es doch, so bin ich nachher sehr unglücklich. Das hat mich davon überzeugt, dass Jesus Christus unser Herz verändern kann. Das sagt ein Buddhist, der schon versucht hat, ein gutes Leben zu führen. Aber er kannte, er hat bis dahin ein steinernes Herz gehabt und hat jetzt ein fleischernes Herz bekommen, was sich rührte, auch wenn er Sünde verspürte und etwas tat, was nicht in Gottes Sinne war. So erfahre ich selber auch. Es ist eine ganz andere Bewegung. Hier im Christsein, in der Nachfolge, geht es darum, dass wir uns nicht erleuchten lassen. Wenn wir vielleicht eine Erleuchtungserfahrung gehabt haben, eine Begegnung mit Jesus, will ihr nicht dabei stehen bleiben. Das tiefere und umfassendere Angebot Gottes ist Erlösung. Das heißt Befreiung von Sünde, von Schuld, von wahrhaft daseinende, reale Schuld. Und das ist das Angebot, was über Erleuchtung hinaus in die Tiefe der Begegnung zu Gott führen will, durch ein fleischernes Herz. Vielleicht können wir jetzt übergehen zu Fragen. Ja, haben Sie unmittelbar Fragen dazu? Ich denke, wir haben 5 Minuten. Länger, glaube ich, können wir nicht machen, weil dann die Abschlussveranstaltung ist. Bitte schön. Ich weiß nicht, ob wir das beantworten können. Wir haben den Kirchentag nicht veranstaltet. Ja. Er von sich aus kommt gerne, natürlich immer auf Einladung. Er wurde eingeladen von manchen Christen, die wissen, dass er viel Publikum zieht. Das hat er auch getan, da waren gut 20.000 Menschen, die ihm zugehört haben. Und er sollte sprechen zu dem Thema Visionen zu einer globalen Ethik. Der Dalai Lama wird offensichtlich auch von der Kirche als eine Autorität auf diesem Gebiet akzeptiert. In diesem Forum waren mehrere eingeladen, unter ihnen war kein Christ. Niemand, der die Bibel zitierte, als ein Buch, wo man Moral oder Ethik daraus hervorleuchten lassen könne.
Weitere Fragen noch? Bitte schön. Gibt es da Fragen, die in die ähnliche Richtung gehen? Ich muss ein bisschen zusammensammeln. Und dann antworte gleich.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich müsste wirklich alle meine Mut und Kraft zusammengreifen, da will ich ganz ehrlich sein, um ihm zu sagen, dass ich Christ bin. Und dass ich ihm vielleicht, er weiß es ja nicht alles, also was ich ihm nachgefolgt habe, würde mich nicht mehr kennen wahrscheinlich. Aber dass ich jetzt von Herzen Christ bin und jetzt als Buddhist gelebt habe und jetzt die freudige Begegnung durch Jesus Christus in der Realität Gottes gemacht habe. Ich sage das auch wirklich ganz Vorsicht. Also gestern habe ich diese Tibeterin gesprochen. In der Schweiz ist eine ganze Gruppe Tibeter, Buddhisten. Und da ist eine Gruppe, auch mehrere Gemeinden, Kirchen, die haben versucht, auch die Tibeter zu erreichen. Die haben dafür gebetet und die haben sie besucht und so weiter. Und sie sagte, was in dieser Kirche los war, kann man sich nicht vorstellen. Also in allen Kreisen waren Ehescheidungen, Zerrüttung, die Gemeinde ging fast auseinander. Man kann sich nicht vorstellen, wenn man sich mit diesen Dingen, ohne zu wissen, was da eigentlich abläuft, auseinandersetzt. Da steckt was dahinter.
Sie hatten, ja.
Das ist eine Geistermacht. Das ist diese Macht der unsichtbaren Welt, wo Dämonen, Geister, Mächte und Kräfte, wie ich es gezeigt habe, dahinter stecken. Und das ist eine dämonische Welt. Ja.
Sie hatten noch eine Frage.
Ja, es ist ganz wichtig, dass ja über diese Schiene der Schulen dieses ganze Angebot des Buddhismus, Mandala malen, Fantasiereisen, sind nicht immer sofort die ganze buddhistische Praktiken, aber es sind die Angebote, die dahin führen und die eine ähnliche Öffnung bieten, eine Öffnung zu einer unsichtbaren Welt. Das stimmt, das sind die Prinzipien, die dahinter stecken. Erstens denke ich, als Christ muss ich mich informieren. Ich möchte wirklich dazu ermutigen, dazu was zu lesen und auch ein paar Argumente zu haben, das zu sagen und wenigstens weiterzugeben, dass es religiöse Praktiken sind. Zweitens würde ich sagen, geht es immer darum, dass ich als Christ versuche mit dem Lehrer oder Lehrerin oder ja, Sie vielleicht mit Ihren Kolleginnen ins Gespräch zu kommen, um klarzumachen, wo geht es hier drum?
Vielleicht noch ganz kurz dazu. Wahrscheinlich werden dann die Ausbilder sagen, ja, das sind doch harmlose Bildchen und so weiter. Das stimmt auch erstmal. Sieht das harmlos aus. Aber wir müssen sehen, dass wir, wenn wir diese harmlosen Bildchen jetzt im Kindergarten und in den Schulen malen lassen, wobei es nicht unbedingt gesagt sind, dass sie keine Wirkung haben, auch wenn sie harmlos sind. Wir haben auch da schon das Gegenteil gehört. Aber wir müssen sehen, dass wir diese Kinder einmal erwachsen werden. Und wenn sie dann erwachsen sind und sehen eben nicht mehr nur so ein harmloses Bildchen, sondern zum Beispiel ein Kalachakra-Mandala oder andere Mandalas, dann werden sie sagen, ja, ist ja nicht schlimm, das haben wir ja schon als Kinder im Kindergarten gemalt. Und damals waren es eben Kindersachen. Also es hat nicht nur eine spirituelle Wirkung, sondern in gewisser Weise kann man schon fast sagen, auch eine spirituelle Wirkung, eine politische Wirkung, denn man ist auf ein Ziel gerichtet, dass in 10 bis 15 Jahren diese Mandalas, diese rituelle, spirituelle Praktik hier offiziell eingeführt ist. Wir haben da nähere Informationen drüber geschrieben in diesem Buch, da hat mein Mann jetzt auch häufiger draus vorgelesen, in diesem Buch Buddhismus auf dem Weg zur Macht, da steht ein ganzes Kapitel darüber drin, über Mandalas hier im Westen.
Ja, das bieten wir jetzt hier auch an, also wir dürfen es hier etwas billiger anbieten, ist das 87 für 5 Euro und das andere Buch, unsere persönliche Geschichte, ist das 12,95 für 10 Euro, also wer was haben will, das gibt nur hier, dann kommen auf uns zu. Wir selber halten auch Seminare zu diesem ganzen Gebiet, dann können Sie solche Blättchen mitnehmen.
Ja, herzlichen Dank, Martin und Elke Kampuls. Ich denke, es ist eine tolle Sache, wenn jemand aus seinem eigenen Leben so erzählen kann und das auch preisgibt, es offenlegt. Und in dem Buch Ich war Buddhist ist das schonungslos geschehen. Ich empfehle das sehr, das zu lesen. Es ist ein hervorragendes Buch, wo die ganzen Gefahren und Gefährdungen ganz, ganz klar sind und auch wo sie durch sind. Ich denke, wenn jemand zu Jesus gefunden hat und weiß, was er verlassen hat oder sie, dann ist das nochmal was ganz anderes, als wenn wir von Kind auf gar nichts anderes kennengelernt haben, den Glaube sozusagen ererbt haben. Gut, wir wissen, das ist nicht tragend, aber hier ist der Kontrast extrem stark. Nicht Erleuchtung, sondern Erlösung. Ich denke, mit diesem Wort können wir schließen. Ich wollte eigentlich noch ein Lied singen, aber ich möchte Sie jetzt entlassen. Um 15.30 Uhr ist die Abschlussveranstaltung, im Programm steht es drin, Parkeingang Killesberg. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das, was Sie heute gehört haben, den Tag über und auch jetzt anschließend noch hören werden, auch mitnehmen können in die Woche. Wenn Sie so vom Berg der Verklärung, des Killesberg, morgen wieder an Ihrer Arbeit stehen am Montag, dass das trägt und das, was Sie sich heute vorgenommen haben, dass Sie das mitnehmen können. Unser Herr segne Sie. Wiedersehen.